Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wie immer Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli, schön hier zu sein.
Wir gehen gleich weiter. Wir lesen Der talentierte Mr. Ripley. Wir haben gelesen Kapitel 10 bis 12. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl uns bitte nochmal, was bisher passiert ist.
Genau, Diogenes Taschenbuchverlag übrigens ist die Version, die wir lesen aus dem Jahr 2003 und wir lesen die deutsche Übersetzung. Ich weiß, das ist dem Olli immer nicht so wichtig, das zu sagen, der schaut mich jetzt hier schon wieder an und lacht nur darüber, wie ernst ich unsere Leserschaft oder Hörerschaft nehme.
Absolut. Ja.
Aber natürlich erzähle ich euch gerne ein, was das letzte Mal passiert ist oder die letzten Male besser gesagt, mit einer kleinen Zusammenfassung, die ich geschrieben habe, einem Recap. Nachdem der talentierte Mr. Tom Ripley in den Dunstkreis des reichen Werftbesitzers Herbert Greenleaf geraten ist, sendet dieser ihn geradewegs nach Europa, um seinen Sohn Dickie zu finden und zu überreden, wieder ins heimelige New York zurückzukehren. Tom erreicht den alten Kontinent, reist über Frankreich nach Italien und schlägt sein Lager in Montebello auf, wo er den verlorenen Sohn anzutreffen hofft. Im Zuge eines Strandbesuchs lernt er Dickie kennen, genauso wie er dessen Freundin, Bekannte, Affäre, Fragezeichen, namens Marge kennenlernt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten freunden sich Tom und Dickie an, sodass der heimliche Hochstapler sogar zum Wohnen in die Behausung des wohlhabenden Greenleaf-Zöglings eingeladen wird. Die beiden sind fortan ein Herz und eine Seele. Dickie entführt Tom in ein Leben des Rausches, wie er es bislang noch nie erlebt hatte. Der Alkoholpegel steigt, Zeit und Raum verschwimmen zusehends, nicht endende Ekstase kennzeichnet das Dasein der beiden Jungen. Doch wie wir in dieser Folge von Nachwort, eurem Literaturpodcast, erfahren, muss der Ekstase ein Ende bereitet werden und alles Schöne sowie Gute irgendwann einmal enden.
Wow!
Spoiler!
Menschenskinder! Das könnte ja auf so einem Klappentext stehen oder bei der TV-Movie hinten drin, weißt du?
Ja, also wenn sich bestimmte Verlage bewerben möchten, dass sie von mir solche Klappentexte geschrieben bekommen wollen, dann gerne.
Ja.
Ich mache gerne noch einen Zweitjob neben Nachwort, wenn ihr das wollt.
Der vielleicht auch bezahlt wird dann.
Vielleicht, ja, das wäre ganz gut. Schön.
Okay, jetzt kommen wir hier ins Quasseln, das ist ja unmöglich. Wir gehen gleich weiter und zwar geht es jetzt darum, was haben wir gelesen oder was habt ihr gelesen oder was habt ihr verpasst zu lesen? Was weiß ich, Kapitel 10 bis 12.
Was hättet ihr lesen können?
Was hättet ihr lesen können, wolltet es aber nicht tun, weil wir es für euch tun.
Ja.
So, also. Tom verbringt seine Zeit ausschließlich mit Dickie und ist auch immer dann zur Stelle, wenn dieser gerade seine freie Zeit hat. Marge dagegen zieht sich immer weiter zurück. Gemeinsam verbringen sie die Zeiten im Müßiggang, planen gemeinsame Urlaube und wie sie die Zeit über Weihnachten verbringen wollen. Zum Beispiel mit einer Reise nach Cortina. Aber in jedem Fall ohne Marge. Tom malt sich eine dauerhafte Zeit bei Dickie aus, auch nachdem das Geld von Herbert Greenleaf irgendwann ausgegeben ist. Denn bis dahin würde sich Dickie so sehr an Toms Gesellschaft gewöhnt haben, dass er ohne ihn nicht würde leben wollen. Dickie erkennt allerdings, dass Marge ausgeschlossen wird und einige Ressentiments gegenüber Tom hegt. Zwar lädt er sie häufig zum gemeinsamen Essen ein, aber das scheint ihr nicht zu reichen. Dickie sitzt zwischen den Stühlen. An einem Nachmittag besucht Dickie Marge in ihrer Wohnung. Tom beobachtet sie heimlich bei einem Kuss und findet es abstoßend. Er rennt zum Haus zurück, in Dickies Atelier, schmeißt wie wild Radiergummis um sich, zieht Dickies Kleidung an und ahmt in seiner Manier den Mord an Marge nach. Nachdem Dickie Tom in seinen Kleidern erwischt und ihm vorwirft, homosexuell zu sein, entfernt sich dieser in der nächsten Zeit immer mehr von Tom. Ihm wird vorgeworfen, dass er Marge nicht leiden könne und dass man dies auch sehe. Tom für sich tut es leid. Es tut ihm leid, dass er schlechte Arbeit geleistet hatte, als er hätte gute Arbeit leisten müssen. In einer Kneipe fällt Tom auf einen Hochstapler herein. Dickie erkennt das und hält Tom den Spiegel vor. Tom reagiert aufgebracht, weil Dickie nicht auf das vermeintliche Abenteuer anspringt und sich auch hier zunehmend von Tom löst. Dann trifft ihn die Erkenntnis. Tom verspürte ein schmerzliches Ziehen in seiner Brust und bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Ihm war, als hätte man ihm Dickie unversehens entrissen. Sie waren keine Freunde. Sie kannten einander nicht. Tom war, als offenbarte sich ihm eine schreckliche Wahrheit, die für alle Zeiten galt, für alle Menschen, die er einst gekannt hatte und einst kennen würde. Jeder Einzelne hatte ihm gegenübergestanden und würde ihm gegenüberstehen, und er würde immer wieder wissen, dass er keinen von ihnen jemals kennen würde. Und das Schlimmste daran war, dass er immer wieder für kurze Zeit der Illusion erliegen würde, er kenne sie. Und er und sie seien einander völlig ähnlich und in völliger Harmonie miteinander. Für einen Augenblick schien der wortlose Schock dieser Erkenntnis mehr zu sein, als er ertragen konnte. Ihm war, als schütteten ihn Krämpfe und er müsse zu Boden stürzen. Es war zu viel. Die Fremdheit, die fremde Sprache, sein Scheitern und dazu noch Dickies Hass. Er fühlte sich von Fremdheit und Feindseligkeit umzingelt. In den kommenden Tagen wird Tom bewusst, dass er von den Reiseplanungen nach Cortina ausgeschlossen wird. Hinzu kommt ein Brief von Herbert Greenleaf, der Tom aus seiner Pflicht entlässt, Dickie zur Rückkehr zu bewegen. Tom hatte versagt. Da sich Dickie nun doch einen Kühlschrank zugelegt hatte, war nicht nur Marge häufiger im Haus, gleichzeitig war dies auch ein Zeichen für Tom, dass Dickie zunehmend sesshafter wurde. Außerdem bekommt Tom unterschwellige Hinweise darauf, dass er von den beiden eher geduldet als geschätzt wird und früher oder später gehen sollte. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Trotz der angespannten Stimmung willigt Dickie in eine gemeinsame Reise mit Tom nach Sanremo ein. Die Beziehung der beiden verschlechtert sich zusehends bei einem Kurztrip nach Cannes, bei dem Dickie Tom gegenüber immer abfälliger wird. Im Zug zurück nach Sanremo überlegt er: Eine wahnwitzige Mischung aus Hass, Zuneigung, Auflehnung und Frustration wallte in ihm auf, so dass er schwer atmete. Er hätte Dickie am liebsten umgebracht. Das dachte er nicht zum ersten Mal. Schon ein paar Mal hatten Wut oder Enttäuschung diesen Wunsch ausgelöst, der sofort erloschen war und ihn mit Scham erfüllt hatte. Jetzt dachte er eine ganze Minute lang daran, 2 Minuten, weil er Dickie sowieso verließ und es keinen Grund mehr gab, sich zu schämen. Er hatte bei Dickie in jeder Hinsicht versagt. Er hasste Dickie, denn sein Versagen war, wie er es auch betrachtete, nicht sein eigenes Verschulden, nicht Folge seines Handelns, sondern das Ergebnis von Dickies unmenschlicher Halsstarrigkeit und seiner eklatanten Rohheit. Er hatte Dickie Freundschaft, Kameradschaft und Achtung dargebracht, alles, was er geben konnte, und Dickie hatte es ihm mit Undank und nun sogar mit Feindseligkeit gelohnt. Dickie warf ihn ungerührt in die Kälte hinaus. Wenn er ihn auf dieser Reise ermordete, dachte Tom, konnte er einfach einen Unfall vortäuschen. Er konnte... Plötzlich hatte er eine brillante Idee. Er konnte Dickie Greenleaf werden. Er konnte alles tun, was Dickie tat. Er konnte nach Mongibello fahren und Dickies Sachen abholen, Marge in irgendeinem Unsinn erzählen, in Rom oder Paris eine Wohnung mieten, Dickies monatlichen Scheck entgegennehmen und Dickies Unterschrift darauf fälschen. Er konnte ohne weiteres Dickies Rolle spielen. Mr. Greenleaf Senior würde ihm aus der Hand fressen. Das Gefährliche an der Sache und sogar die unvermeidliche zeitliche Beschränkung, die er undeutlich ahnte, machten es nur umso spannender. Er begann, sich das Wie zu überlegen. In Sanremo mieten sie ein Boot, um den Hafen zu umfahren. Dabei kommen sie an Felsenklippen entlang und fahren weit genug aufs Meer hinaus, sodass sie von niemandem gesehen werden konnten. Tom erschlägt Dickie mit einem Ruder und nimmt ihm alle Habseligkeiten ab. Seinen Ring, das Parfüm, das er für Marge gekauft hatte, sein Feuerzeug. Dann lässt er Dickie an ein Zementgewicht gebunden über Bord gehen. Tom findet eine verlassene Bucht, belädt das Boot mit Steinen und versenkt es im Meer. Während er sich im Sand ausruht, überlegt er sich, wie er zurück nach Mongibello kommt und welche Geschichte er dort erzählen würde. Und damit öffnen wir die Runde.
Ja, wunderbar. Dickie ist tot.
Dickie ist tot. Tot.
So, wir hatten, das kann man ja sagen, vor ein paar Tagen schon mal kurz darüber gesprochen. Da hattest du die Passage bereits gelesen. Und ich möchte daran erinnern, dass ich in der ersten Episode gesagt habe, dass ich in der Recherche zu Patricia Highsmith bereits hart gespoilert wurde. Und zwar, ich habe den Satz jetzt nicht genau raus zitiert für diese Episode, aber da stand sowas da wie, ja, und dann schrieb sie da in dem und dem Jahr das Buch Der talentierte Mr. Ripley. Da geht es darum, wie Tom Ripley einen anderen Menschen umbringt und dessen Identität annimmt. Das war so ungefähr der Satz, den ich da gelesen hatte. Und deswegen war, das kann ich gleich sagen, die jetzige Passage und die heutige Episode auch in gewisser Weise für mich so eine Befreiung, weil ich jetzt die Gewissheit habe, dass wir wieder auf einem Wissensstand sind und wieder ein bisschen befreiter und ich ein bisschen befreiter über das Geschehene hier sprechen kann, weil ich schon sehr schmunzeln musste, als du das letzte Mal im Ausblick predicted hast, dass Dicky von Tom umgebracht wird und dass er dessen Identität annehmen wird.
Ja, das stimmt,
wird.
Ja, genau. Stimmt, jetzt bist du auch freier und kannst die nächsten Ausblicke mitmachen. Mhm. Das finde ich gut. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich verwundert, dass das jetzt alles schon stattgefunden hat. Wir hatten ja, also mein Ausblick war ja, also dass das ja irgendwann später vorkommt und dass dann noch so ein Liebesdreieck mit entsteht und so weiter. Also dass im Grunde das Finale oder der Höhepunkt ist, dass er Dickies Identität annimmt und nicht unbedingt, dass das jetzt quasi so der Plotpoint ist und sagt, okay, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie es jetzt damit weitergeht. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass es jetzt schon passiert ist.
Mich auch, ja. Also ich hätte auch gedacht, dass das noch wesentlich länger dauert. Wie gesagt, ich war umso
früher.
Früher ist das richtige Wort, ja. Dass es jetzt passiert ist. Und mich hat es aber auch überrascht, dass es so schnell geht und dass es auch mit einer Vehemenz geht, in der überhaupt nicht mehr irgendwann darüber gesprochen wird, ob man Dicky jetzt umbringt oder ob Tom ihn jetzt umbringt, sondern es geht da nur noch ums Wie. Und das ging von einem Moment auf den anderen sehr, sehr schnell.
Es ging unglaublich schnell.
Wir hatten davor zwar schon so ein paar Andeutungen, dass dieser Hang zur Gewalttätigkeit in Tom schon durchaus drinsteckt. Ne? Mhm. Also, das hast du ja gesagt, dass er schon darüber nachgedacht hat, wie er in Dickies Rolle Marge umbringt, ne? Wie er sie erwürgt, so in dieser Rolle, wenn er vorm Spiegel steht.
Ja.
Und dann kurz vorher ist es ja auch ein schöner Hinweis, als er eben sagt, dass er die Idee hat, diese Reise anzutreten, indem sie sich in Särgen verstecken. Ne? Das ist ja auch schon so ein Hinweis auf den Tod dann irgendwie.
Das war die Nummer mit dem Hochstapler.
Mit dem Hochstapler,
ja, genau.
Und von daher wurde das schon so angedeutet, aber dass es dann auch so von einem Moment auf den anderen in Sanremo passiert, ist auch für mich eine ziemliche Überraschung gewesen, ja.
Ja, vielleicht kriegen wir das mal von vorne so ein bisschen aufgezogen. Es hat sich ein bisschen was verändert von, sie verbringen die ganze Zeit miteinander. So viel, dass im Grunde, also so wie ich es mir vorstelle ist, Dicky malt da seine Gemälde, ja, oder liest oder irgend so ein Kram. Und immer wenn er das nicht tut, ist Tom da und verbringt da irgendwie die Zeit mit ihm, wie auch immer. Also das ist, ich sehe die nur irgendwo rumflanieren, spazieren, liegen, Cocktails und andere Alkoholika trinken, gutes Essen essen, so und ein bisschen schlafen oder was auch immer und dann fängt der Tag wieder von vorne an. Also so Fulltime Tom und Dicky, dann ist aber, kommt Marge raus, ja, da habe ich dann gleich noch einen anderen Punkt dazu, dann wendet sich diese Stimmung von Fulltime Tom zu, du bist jetzt hier quasi im Grunde die Ratte im Haus und wir wollen, dass du eigentlich gehst, bis zum Mord von Tom an Dicky. Und das haben wir alles jetzt innerhalb von 50 Seiten gehabt oder so. Also ja, das ist so, das ist eine richtige, okay, ja. Gut, ja.
Ja, wir hatten ja die letzte Episode, glaube ich, damit geändert, dass es diesen Hinweis gab, dass Marge mit Dickys Verhalten nicht so wirklich zufrieden ist.
Als die aus Rom oder so wieder kamen, ne?
Genau, richtig, ja. Das hat Tom so interpretiert einfach anhand eines Gespräches, was er mit ihr hatte.
Ja.
Und ich fand es ganz witzig, dass du vor einiger Zeit gesagt hast, ich glaube, das war auch in unserem Gespräch, was wir darüber hatten, kurz vor der Aufnahme, dass es irgendwie erstaunlich ist, wie gut diese 50 Seiten immer passen.
Ja, ja.
Weil wir ja in der letzten Episode das ja schon noch so hatten, dass wir wirklich so eine Art paradiesische Stimmung hatten, ne? Dass die beiden,
ja,
dass Tom jetzt dort in diesem Haus wohnt, dass die beiden die ganze Zeit Alkohol trinken, im Prinzip ein Leben in Saus und Braus führen, immer mal wieder ins Dorf gehen, nach Montebello, in die Bars, sich dort betrinken und dann abends und wieder nach Hause kommen und geführt, hat man überhaupt keine Orientierung mehr, an welchem Ort man sich befindet und zu welcher Zeit und so weiter und so fort. Und ich hatte das Gefühl, dass sich das jetzt in dieser Passage schon sehr stark einschränkt. Also wir kriegen relativ wenig mit von irgendwelchen größeren Reisen oder sowas. Es gibt die Pläne dafür, ne? Also wie zum Beispiel nach Griechenland zu fahren oder mal nach Paris oder sowas. Ja. Aber im Prinzip beschränkt sich hier alles so auf diesen Bereich zwischen Dickies Wohnung, Mongibello, aber von Mongibello bekommen wir gar nicht so viel mit.
Nicht, ja, nee, das ist raus, ja.
Genau, und wir bekommen diesen Hinweis, hat man beim letzten Mal schon bekommen, aber bekommen das nochmal so ins Gesicht gedroschen sozusagen, dass zwischen Dickies Wohnung und Mongibello auf dieser Steintreppe auf der Hälfte irgendwo Marges Wohnung ist.
Das ist mindestens auf jeden Fall in Sichtweite.
Genau, ja. Aber er sagt ja dann, als Dicky und Tom einmal wieder nach oben in die Wohnung gehen wollen, sagt Dicky ja zu Tom, geh du schon mal hoch, ich geh noch zu Marge, ne? Was darauf hinweist, dass es irgendwo in der Nähe ist. Ne?
Ja.
Das heißt, wir befinden uns auf einem relativ schmalen Gang sozusagen. Ne? Oder
na, und hinterm Haus runter zum Strand.
Ja, genau.
Hinterm also das Haus ist so die Linie Strand, Dickies Haus und Marges Wohnung.
Genau, richtig. Und ich finde, das ist ein ziemlich schönes Symbol insgesamt dafür, dass wir beim letzten Mal noch so frei waren und es spiegelt auch so ein bisschen die Sorglosigkeit von Tom, der sich da ausschweifen konnte und ohne Probleme sozusagen mit Dicky dann in die Bars und so weiter gehen konnte. Und jetzt rückt diese ganze Erzählung immer näher noch an Dickies Wohnung ran, ne? Und viel befindet sich auch in Dickies Wohnung. Also wir haben hier ganz viele, wir haben eigentlich relativ wenig Handlungen, wir haben relativ viele Gedanken von Tom und diesen Auseinandersetzungsprozess im Sinne von, wie steht jetzt Marge zu mir, wie steht Dicky zu mir, was haben die miteinander besprochen, okay, ich guck mal in die Wohnung von Marge rein, was da passiert zwischen den beiden und so. Ne? Also das engt sich alles sehr, sehr stark ein auf diesen Raum, in dem er eigentlich auch zukünftig leben möchte. Nämlich in der Wohnung von Dicky, in der er sich jetzt so zu Hause fühlt. Er führt dieses luxuriöse Leben, was er eigentlich aus seinem bisherigen Dasein in New York nicht kannte. Da war er ja, ne, immer mal so bei dem und dem gewohnt und keine feste Bleibe und so. Und jetzt wird eigentlich ihm dieses Zuhause Stück für Stück genommen durch die Ablehnung von Dicky und die gleichzeitig sich andeutende Affäre zwischen ihm und Marge. Und umso mehr ihm das genommen wird, desto näher rückt er eigentlich da ran, bis er dann irgendwann in Dickies Wohnung diesen Kühlschrank registriert und er merkt, okay, dieser Platz wird mir jetzt perspektivisch vielleicht auch noch genommen. Irgendwie, ne? Plus natürlich die Entlassung von Herbert Greenleaf, ne? Die ja auch noch dafür
Das kommt aber, ja auch, ja, gut. Erzähl das mal. Eins nach dem anderen. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht mehr von Mongibello wissen, weil das wissen wir ja. Wir wissen, dieses Gefühl von Mongibello haben wir ja im Vorfeld schon bekommen. Weißt du, und das trägt ja mit. Das liegt ja liegt ja irgendwie oben drüber. Ja, wir wissen, das gibt ja dieses Postamt und da kann man irgendwo Wein trinken oder was auch immer. Ja, so kleines italienisches Dörfchen. Das brauchen wir alles nicht wieder wissen. Wir wissen auch noch, dass es eine Kneipe gibt offensichtlich. Aber wo genau, dass der da verortet ist, spielt gar keine Rolle. Mhm. Also diesen Ort gibt's ja nicht wirklich. Das ist ja fiktiv von Patricia Highsmith erdacht so. Und das finde ich ja mal gut, sowas, dass du sagen kannst, da gibt es irgendwas, du setzt wie so Marker für die Stadt und die Lücken dazwischen, ja, macht die Fantasie. Ja? Also wir könnten jetzt keinen Plan von Mongibello malen, brauchen wir aber auch nicht. Wir haben so ein Gefühl davon, wie es da aussieht.
Ja.
Ja.
Aber gefühlt war die Wohnung von Dicky in der letzten Passage auch nur so eine Durchgangsstation von vielen. Also da hat er dann Tom auch gewohnt und so und war dann dort zu Hause. Aber gefühlt haben die einfach in der Stadt getrunken, sind dann wieder nach oben, haben weiter getrunken einfach. Und am nächsten Tag ging das gefühlt die ganze Zeit weiter, weißt du? Und jetzt spielt Mongibello an sich gar nicht mehr so die wahnsinnig große Rolle.
Nee. Spielt auch nicht mehr. Brauchst du ja auch nicht mehr. Ich glaube, das war am Anfang so für uns, damit wir so eine Ahnung haben, was ist Mongibello eigentlich? Wie ist so das Lebensgefühl dort? Und jetzt hat man das so grobe, so Schemen hat man jetzt, das reicht. Ja. Und das haben wir das letzte Mal schon festgestellt, wir wissen ja im Grunde nicht, was die den ganzen Tag genau machen. Es kann ja sein, dass die ganze Zeit in Mongibello unterwegs sind und hier sind und im Café 1 und Café 2 und Bar A und Bar B, weißt du? Wird es ja nicht geben, weil es da vielleicht einfach zu klein ist. Aber das brauchen wir ja auch nicht. Das können wir uns ja alles ausmalen durch die ganzen Lücken, die da sind, weißt du?
Ja, genau.
So, wenn die da steht, ja, ach, es ist schon wieder am Abend und was essen wir denn zum Abendbrot und im Satz vorher war es Mittag, dann werden die nicht so viel Wichtiges gemacht haben, wenn es uns von Patricia nicht erzählt wurde.
Genau, es gibt ja auch diese Erzählung von Ausflügen, zum Beispiel nach Neapel, wo es ja auch eine schöne, ich glaube, war es Neapel? Es war, glaube ich, Neapel, wo es dann so eine schöne Kunstsammlung gibt in einem Museum, was die beiden gern gesehen hätten, gehen einfach in den Kaffee und trinken weiter. Die, weißt du, die lassen das dann einfach links liegen und es passiert
das
gar
war,
nicht.
Das war in der letzten Folge, letzte genau, genau, richtig. Ja. Und da haben sie ja gesagt, na gut, dann trinken wir jetzt hier weiter und dann können wir auch nach Rom fahren.
Genau.
Das ist so, ach ja, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen, je nachdem wie uns so ist.
Genau, aber für mich stand Montebello und auch die anderen Städte eigentlich immer so für dieses ausschweifende Leben, für dieses Trinken, für dieses Vergessen von Zeit und Raum. Und das ist jetzt eigentlich weg, auch dahingehend, dass ja zum Beispiel Alkohol keine Rolle mehr spielt oder keine wirkliche Rolle. Und wenn, dann nur noch als symbolische Ablehnung des anderen. Ne? Also es gibt ja so ein paar Passagen, in denen Tom beispielsweise Dicky noch fragt, okay, willst du noch was trinken oder sowas? Und er lehnt dann immer ab. Was wir in der vorherigen Passage, da wäre das kein Thema gewesen. Ne? Die hätten einfach weitergetrunken und so. Ne?
Ja, es ist die Geselligkeit, die er ablehnt. Ne? Das Zusammensein, das Gemeinsame.
Oder ihn, das wissen wir nicht. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage.
Naja, als Tom, natürlich.
Was?
Er lehnt die Geselligkeit mit Tom ab.
Genau, richtig.
Mit dir trinke ich jetzt nichts.
Ja, genau, richtig.
Ich würde lieber mit Marge was trinken.
Ja.
Mit dir jetzt nicht.
Genau, richtig, ja. Ja. Also es gibt diese fortschreitende Ablehnung eigentlich. Und ich würde sagen, das drückt sich auch in dieser Räumlichkeit aus. Auch dahingehend, das hatte ich schon so angedeutet, dass wir wesentlich weniger eben von diesen ausschweifenden Trinkgelagen bekommen, sondern eigentlich sehr, sehr viel in Toms Gedanken unterwegs sind.
Ja.
Und wirklich diese Angst vor Ausgrenzung jetzt mitbekommen, auch diese Auseinandersetzung mit so einer zumindest immer mal wieder durchscheinenden, aber auch das ist Interpretation, Homosexualität, weil er auch immer wieder das hatte ich beim letzten Mal schon mir gedacht, dass das irgendwie so ist, weil er auch Dicky zum Beispiel das erste Mal auch sehr optisch beschrieben hat. Ne?
Was er bei Marge nicht gemacht hat.
Was er bei Marge nicht gemacht hat. Und das macht er jetzt auch die ganze Zeit. Er spricht da von einem schönen, schmalen Gesicht, wenn er über Dicky spricht. Er spricht von der gebräunten Haut, die sich über seine Brust legt, oder diese Bräune, die sich über seine Brust legt, wenn er sich das Hemd wieder zuknöpft, dann, ne, wenn die beiden sich treffen und so. Und das ist ja.
Und
auch
er hat in New York ist er denn mit nicht hausieren gegangen? In dieser Künstlerszenerie da irgendwie.
Genau.
Sagt hier, ich stehe auf Männer oder Frauen, das sage ich euch nicht.
Genau, er kann sich nicht entscheiden.
Aber auf jeden Fall hat irgendwie einen Analytiker, Psychoanalytiker oder irgend sowas, weil das da en vogue war, dass da jeder zum Psychoanalytiker gegangen ist.
Hm.
Okay.
Darf ich dir eine Frage stellen?
Ja, bitte, heraus.
Wie interpretierst du die Konstellation zwischen Tom, Marge und Dicky? Was denkst du, was läuft so richtig zwischen Dicky und Marge? Und glaubst du, dass das, was Tom daraus liest, was er so sich denkt dabei, dass das wirklich der Realität entspricht? So.
Ich habe einen ähnlichen Punkt hier.
Ja.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also, warum erstmal überhaupt der Keil zwischen Marge und Dicky von Tom? Also, wenn man jetzt als Toms Strategie das bezeichnet, ja? Er ist ja da hingegangen und es war relativ schnell klar, ohne Erklärung für uns als Leser, der versucht, den Dicky jetzt zu isolieren. Ja, fand er schon immer doof, wenn Marge da war, fand es besser, wenn sie nicht da war. Das hat er nie so gesagt, dass er den für sich haben will, aber das war von vornherein, war das klar. Das war an dem ersten Abend, wo er eingeladen wurde, oder am zweiten sogar schon, war das klar, dass er nur mit Dicky lebt. Habe ich noch nicht verstanden. Also irgendwie spürt er da irgendwas, ja. Die Beziehung zwischen Dicky und Marge hat ja Dicky schon beschrieben. Das ist im Grunde das, was Tom schon irgendwie vorhergesagt hatte. Marge hat irgendwie eine tiefere emotionale Beziehung zu Dicky, als Dicky es zu ihr hat. Vermeintlich, aber trotzdem ist er irgendwie an sie gebunden, freundschaftlich. Vielleicht ein bisschen mehr, weiß man nicht so richtig. Kann auch sein, dass es so eine Mischung ist aus Na, es ist schon gut, dass ich nicht alleine als Amerikaner hier bin. Da habe ich jemanden. Halt mir die aber so nah, wie ich es brauche, aber so fern, wie es sein muss. Weißt du so? Ich lasse den nicht so richtig ran, weil ich brauche ja seine Unverbindlichkeit, ja, seine freie Zeit und sein, was weiß ich, sein Künstlertum oder was auch immer. Und sie spielt das Spiel mit, vielleicht. Oder es ist für sie auch in Ordnung. Weil es scheint ja eher von. Na gut, das weiß man jetzt nicht so richtig. Also die Veränderung geht auf jeden Fall von Dicky aus, die Tom angestoßen hat. Das ist jetzt nichts, was Marge irgendwie betrifft oder so. Mhm. Beantwortet das deine Frage?
Ja, das beantwortet meine Frage auf eine gewisse Art und Weise, weil ich mir diese Frage natürlich auch gestellt habe und ich auch nicht so richtig zu einem Schluss gekommen bin und irgendwie dieses Gefühl habe, dass es doch relativ viele Auslassungen innerhalb dieser Beziehung gibt, innerhalb dieser Dreieckskonstellation, beziehungsweise die wahrscheinlich dadurch entstehen, dass wir ja sehr, sehr nah an die Perspektive von Tom gerückt sind. Ne?
Ja.
Also der im Prinzip die ganze Zeit aus bestimmten Eindrücken, die er mit den beiden verbindet, eine Interpretation herausschlagen muss. Und dementsprechend müssen wir das auch machen. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht so richtig, was Dicky und Marge miteinander haben. Ne? Also es gibt einen Kuss anscheinend. Es gibt sowas wie eine Affäre möglicherweise.
Ja.
Gleichzeitig sagt Dicky, dass sie ihm leid tut auf eine gewisse Weise, weil er irgendwie interpretiert, dass sie ihn besonders mag oder vielleicht irgendwie verliebt in ihn wäre. Und deswegen möchte er bei ihr bleiben, um sie nicht zu verletzen. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich mir, vielleicht sagt er das auch nur gegenüber Tom so, um keine Schwäche zu zeigen, um sich eine eigene Lust dahingehend mit ihr zusammen zu sein, nicht eingestehen möchte oder sowas, weißt du? Also irgendwie, um irgendwie so eine Härte zu zeigen nach außen. Weil ich finde, dass irgendwie passt diese ganze Erzählung nicht zueinander, weißt du? Also es gibt da so Lücken.
Nichts real, ne?
Nee, das meine ich nicht. Ich möchte das auch sagen, dass ich mit der, dass ich das erstmal ein bisschen liegen lassen werde, tatsächlich. Also mir geht es jetzt nicht darum, wieder so einen Punkt rauszuschlagen im Sinne von, ich kaufe Tom die Geschichte nicht ab. Keine Sorge. Aber ich kaufe Tom nicht ab und das kaufe ich keinem Menschen generell ab. Und das ist ja auch was in so einem Zitat dann, was du auch vorgelesen hast, so ein bisschen herauskommt, dass man Menschen ganzheitlich einschätzen kann, weil man nur auf eine bestimmte Perspektive runtergebunden ist. Ich möchte das nochmal vorlesen, diese Passage.
Ja.
Und zwar ist das die Passage, die du vorgelesen hattest, als die beiden aus dieser Bar herausgegangen sind, wo sie diesen Hochstapler gesehen haben, wo sie sich dann so ein bisschen streiten.
Bevor du das vorliest,
ja,
können wir nochmal ganz kurz durchgehen, was da mit dem Hochstapler war. Also wir merken uns jetzt, wir merken uns jetzt, drücke Pause,
ja,
es geht darum, dass man niemanden wirklich kennen kann.
Richtig.
Das ist jetzt der Punkt, ja?
Genau,
ja. Um da so ein bisschen das anzufüttern und einen Bogen gleich zu schlagen, das passt jetzt dazu, ist diese Bar-Szene ziemlich wichtig. Weil im Grunde ist es so, Tom lernt jemanden in dieser Bar kennen und ist irgendwie so auf Abenteuer und Reisen gepolt und rennt zu Dicky und sagt, hier, pass mal auf, ich habe da jemanden getroffen, wir können im Grunde kostenlos, sogar mit Geldbezahlung nach Paris und zwar müssen wir uns einfach in Serge rein tun und dann können wir per Schiff nach Paris fahren, irgendwie sowas in der Richtung war das.
Nee, es war ein Zug, glaube ich, es war ein Waggon auf dem Leichen.
Ja, genau, richtig. Ja. Dann jemand mit Zug und das wäre doch ein totales Abenteuer, hahaha, wir können heute Abend los oder was auch immer, hast du nicht Bock drauf. So, das ist ja im Grunde der Vibe, den die vorher gefahren haben. Ja, komm, lass mal nach Neapel. Ach nee, komm, lass mal nach Rom. Wir brauchen kein Hotelzimmer, wir schlafen auf der Straße und fahren dann wieder nach Hause. So dieses unbeschwerte jungen Denken, so, ja, von den beiden. Und Dicky war schon skeptisch. Und er hat gesagt, du bist da auf irgendwas reingefallen. Das geht nicht so. Da ist ein Haken dahinter. Nein, ist nicht. Und dann hat der Dicky mit da runtergenommen in die Kneipe und hat den mit an den Tisch geholt von diesem anderen Typen da, der da, glaube ich, nur auf Italienisch gesprochen hat, auf Französisch, Italienisch. Aber Dicky hat mit dem gar nicht gesprochen, weil Dicky war völlig klar, das ist ein Hochstapler. Der erzählt dir Scheiße. So, wer weiß, was damit verbunden ist. Drogenschmuggel oder vielleicht kommt man auch lebend nicht mehr aus diesem Sarg raus, was auch immer. Und Tom war darüber so erbost, dass Dicky sich, also oberflächlich erbost, dass Dicky sich nicht auf dieses Abenteuer eingelassen hat, weil das hat er ja sonst gemacht. Und eigentlich ging es dann eine Ebene tiefer noch, dass Tom nicht gemerkt hat, dass er vor einem Hochstapler sitzt, wo er doch selber einer ist und ist darauf reingefallen, wie alle anderen auf ihn reingefallen sind. Jetzt ist er einer von denen, ja. Und dann kommt die Erschütterung, dass er im Grunde Dicky falsch eingeschätzt hat, in Anführungsstrichen, beziehungsweise hat sich seiner Beziehung oder seiner Verbindung zu Dicky, war er sich dort zu sicher. Und das meint er dann mit, man kennt nicht jeden. Und jetzt kannst du es vorlesen.
Genau, richtig, ja. Genau, er bezieht das in dieser Szene genau vor allem auf Dicky eben, weil er ihn eben kennengelernt hat und so, ne? Und anscheinend irgendwie sich ein Bild von ihm gemacht hat, von dem er jetzt merken muss, okay, irgendwie passt das nicht mit dem zusammen, wie ich das sonst dachte von ihm, ne?
Ja.
Und da steht, er starrte unverwandt Dickys blaue Augen an, unter der noch immer gerunzelten Stirn, die von der Sonne weiß gebleichten Brauen und die glänzenden leeren Augäpfel, die nichts enthielten als kleine blaue Gallertstücke mit schwarzen Tupfen in der Mitte und die bedeutungslos waren, nichts mit ihm zu tun hatten. Es hieß, durch die Augen könne man in der Seele lesen. Könne man die Liebe sehen. Sie seien der einzige Ort, der es ermögliche zu sehen, was wirklich in einem anderen vorging, doch in Dickys Augen war für Tom nicht mehr zu erkennen, als würde er auf die harte, blutleere Oberfläche eines Spiegels blicken. Tom verspürte ein schmerzliches Ziehen in der Brust und bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Ihm war, als hätte man ihm Dicky unversehens entrissen. So, das hast du größtenteils gelesen. Mhm. Und dann gibt es noch so diese Passage, jetzt muss ich gucken, wo das war. Eine Wahrheit, die für alle Zeiten galt, für alle Menschen, die er einst gekannt hatte und einst kennen würde. Jeder Einzelne hatte ihm gegenübergestanden und würde ihm gegenüberstehen und er würde immer wieder wissen, dass er keinen von ihnen jemals kennen würde. Und das Schlimmste daran war, dass er immer wieder für kurze Zeit der Illusion erliegen würde, er kenne sie und er und sie seien einander völlig ähnlich und in völliger Harmonie miteinander. Das ist ganz spannend, das ist so eine Passage, die haben wir beide rausgesucht, die wollten wir beide vorlesen und mussten uns da vorher so ein bisschen drauf einigen, wie wir das machen. Weil die so ein bisschen heraussticht und eigentlich so ziemlich dieses Dilemma auf den Punkt bringt, in dem eigentlich sowohl Tom steckt, in dem eigentlich jeder Mensch steckt und in dem wir eigentlich auch während des Lesens stecken, meiner Meinung nach. Nämlich, dass wir Menschen nicht aus unserem eigentlichen Eindrückenhaus erkennen können. Das wird hier auch ganz beispielhaft gemacht. Tom erkennt nicht, dass er von einem Hochstapler verarscht würde. Dicky weiß das, weil er vielleicht auch schon in diesen Gepflogenheiten des Dorfes länger unterwegs ist, weil er ihn vielleicht kennt, weil er irgendwie das Gesicht schon irgendwie mal gesehen hat und so, ne? Das wird ja auch alles sehr im Wagen gehalten. Also er sagt ihm, es ist ein Hochstapler, aber er begründet es nicht, ne? Deswegen.
Die kommen häufiger dahin, hat er noch erzählt.
Ja, genau.
Die sind häufiger, die treiben sich häufiger da drum oder sowas.
Ja, genau, ja. Aber trotzdem bleibt das ja so ein bisschen Interpretation und so, woher die sich vielleicht genau kennen oder woher vielleicht dieses Gesicht schon irgendwie kennt oder das, warum er das so einschätzt. Genau, und gleichzeitig ist das ja so dieses Dilemma, was er mit Dicky hat, weil er am Anfang diese Idealisierung von ihm vorgenommen hat, weil er sagte oder sich gedacht hat, okay, das ist dieser reiche Sohn von Herbert Greenleaf, der in diesem großen Anwesen da lebt, der dieses schöne Leben führt, der eigentlich nicht arbeitet, der die ganze Zeit dieses Leben im Rausche führt. Und dann sickern eigentlich immer mehr, je länger man diesen Roman liest, und das war auch in der letzten Episode von uns schon so Elemente ein, die dieses Bild dieses Ideals erschüttern, dass er zum Beispiel immer mal gerne malt, aber das eigentlich gar nicht so richtig ernst nimmt und die Bilder sehen schlecht aus, die er malt und sowas, ne?
Geht schon früh los damit,
ne? Geht schon sehr früh los damit, ja. Oder die Bibliothek und er wirkt gar nicht so wie jemand, der liest, wohingegen Marge wiederum, ne, selber sogar Autorin ist und so, ne? Also irgendwie passt das nicht so zusammen. Und jetzt auch dieses, die Elemente, die wir jetzt hier hatten. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil diese Ebene kannst du sogar noch mal höher treiben, wenn du den Roman liest, nämlich in Bezug auf Tom Ripley. Weil ich hätte gedacht, jemand wie Tom, der ja selbst Hochstapler ist, und das hattest du ja auch gerade bereits angedeutet, der müsste doch eigentlich erkennen, wer ihm da in dieser Bar gegenüber sitzt, ein anderer Hochstapler. Der würde vielleicht auch diese Tricks irgendwie kennen oder sowas. Und das tut er ja nicht, ne? Und deswegen habe ich mich dabei auch ertappt, wie ich Tom falsch eingeschätzt habe, weißt du? Dass er auf sowas reingefallen ist.
Ja.
Und das zieht sich eigentlich durch den ganzen Roman so durch, gerade in Bezug auf Tom Ripley, dass wir eigentlich immer so ein paar Informationen von ihm bekommen, auch so die Herkunft vielleicht so ein bisschen erzählt bekommen und so weiter, aber eigentlich nicht dieses ganze kohärente Bild, dass wir wirklich sagen können, so und so tickt der, das und das will er vielleicht auch, obwohl wir das hier jetzt mal ganz genau gesagt bekommen, aber wir können ja auch interpretieren, okay, was macht er jetzt eigentlich, was will er jetzt eigentlich damit machen, mit dieser Identität von Dicky, die er jetzt vielleicht sich zulegt, gehen wir mal davon aus, ne?
So. Ja.
Das macht das alles sehr diffus einfach und sehr, eigentlich ist dieser ganze Roman oder auch Tom als Figur so eine Interpretationsfläche, weißt du, so eine Projektionsfläche, in die wir verschiedene Eigenschaften, Ideen reinlegen können, so.
Ja, das kann ich jetzt noch nicht, ich bin jetzt gerade woanders irgendwie.
Ja.
Weil du jetzt gesagt hast, jetzt kommt dann natürlich noch zu, hast du gerade gesagt, dass er im Grunde Dicky wird oder werden will. Mhm. Und die große Frage ist ja, wie, also, dass er niemanden kennt oder alle, die er getroffen hat, wirklich niemand, also nicht wirklich kannte, ja, und auch alle, die er treffen wird, nicht kennen wird, so. Das, ist erstmal die große Frage, was heißt kennen, ja, oder was hier umfangreich kennen oder, ich weiß es gerade nicht mehr.
Ja.
Also. Tom wird keine Menschen kennen, mhm. weil es Tom nicht darum geht, Menschen kennenzulernen. Die Menschen, die er trifft, sind immer für etwas gut. Die sind entweder dafür da, als Opfer da zu sein, ja, und ihm etwas zu geben, was er nicht hat, ja, oder es sind irgendwie, ich nenne es mal im weitesten Sinne, Helfer und oder Komplizen im Sinne von, ich gebe dir Obdach, mir ist egal, was du machst, aber ja, komm halt, sonst bist du obdachlos. Die Nichtstour aus New York zum Beispiel. Mhm. Und in dem Fall ist Dicky einfach eigentlich das Opfer. Er ist da hingekommen, um einfach erstmal zu gucken, Herbert Greenleaf war das Opfer, weil er von dem das Geld bekommen hat. Das ist dem scheißegal. Ja, dem hat sogar das völlig verwirrt, nachdem der so diese pseudo-väterliche Situation, die wir da hatten, als Tom da so ein bisschen schwummrig wurde und dann so ein bisschen aus seiner eigenen Vergangenheit erzählt hat, der kennt ja nicht mal sich selber richtig, weißt du? Weil es ist ja auch nicht wichtig, dass er sich kennt. Es ist wichtig, dass er weiß, wen er vorzugeben hat. Weil es geht nicht darum, wer er ist. Weil wenn er ist, dann kommt er nicht weiter. Es geht darum, dass er Entertainer ist, dass er Fischer ist, dass er was weiß ich nicht alles ist, dass er in der High Society unterwegs ist, genauso wie er unten in den Armenvierteln unterwegs ist, dass er anpassungsfähig ist, dass er ein Chamäleon ist. Mhm. Ja, darum geht es. Er kennt sich nicht. Er braucht sich nicht zu kennen. Und im Grunde ist es, sich zu kennen, rückführend auf die Zeit, in der er hilflos war. Mhm. Ja, sich nicht zu kennen und sich für etwas anderes auszugeben, hat Überleben bedeutet. Und in diesem Modus ist er jetzt immer noch. Auf einem anderen Stand, auf einer anderen Ebene, mit nach einer Kreuzfahrt und hier schön mit 600 Euro Reisegeld und so dabei. Mhm. Und natürlich kennt der den nicht. Natürlich kennt der Dicky nicht. Das Einzige, was er jetzt in dem Moment rausgefunden hat, ist, dass er ihm plötzlich gesagt hat, pass mal auf, deine Strategie funktioniert hier gerade nicht mehr.
Ja. Aber er bezieht sich auf alle Menschen, ne? Die er jemals kennengelernt hat und die er jemals kennenlernen wird. Also, dass er die alle nicht kannte und auch nicht kennt. Ne?
Ja, natürlich nicht.
Also, das ist ja schon...
Dottie ist ja genauso für ihn kein Mensch, der nah ist.
Genau, ja.
Dottie kennt er als die Tyrannen, die er erlebt hat. Mhm. Der weiß nicht, was mit Dottie ist. Mhm. Dottie hat vielleicht großes Leid gehabt und hat Mühe gehabt und Sorgen um den Jungen und so weiter. Weiß man ja alles nicht, weißt du? Genauso wie man als Kind keine Ahnung hat, was für Sorgen die Eltern machen, weißt du? Wenn man abends im Bett liegt, denkt man ja, weißt du, so, das ist so. Mhm. Und für ihn war Dottie einfach die Tyrannin, vor der er weg musste.
Ja, ich frage mich, ob da nicht eine universellere Botschaft noch irgendwie drin steckt, die man generell auf unseren, also ich rede jetzt mal von mir, Lukas Gröning, ne? die man generell oder ich oder generell wir Menschen, kann man sagen, in unserem Umgang mit anderen Menschen irgendwie finden kann. Weil irgendwie, wenn wir andere Menschen kennenlernen oder mit denen sprechen oder auch unsere Freunde und Bekannte oder sowas, wir setzen die doch immer auf bestimmte Merkmale eigentlich fest, ne? Wir sagen, okay, das ist der Olli, der zockt gern Videospiele oder der ist eine Leseratte oder sowas, ne? Da gibt es ja kein tieferes Ich, in das ich jetzt reingucken kann bei dir, ne? Ich kann ja jetzt nicht jeden Gedanken von dir lesen beispielsweise und weiß auch nicht, was dich vielleicht noch außerhalb dessen bewegt, was du mir sagst oder so, ne? Das geht ja uns allen so. Und das, denke ich mal, ist hier auch ein ziemlich großes Thema, weil es geht ja dann im Endeffekt auch um die Frage, und da würde ich sagen, dass Tom Ripley hier als eine Figur dient, die eigentlich selbst gar keine Identität an sich hat oder von der wir das zumindest nicht herauslesen können. Ich würde aber auch sagen, wenn ich an mich denke, ne, und mich frage, wer ist eigentlich Lukas Gröning? Was ist eigentlich meine Identität? Weil natürlich können andere Menschen irgendwas auf mich drauf projizieren. Aber wie definiere ich mich selber? Definiere ich mich anhand eines bestimmten gesellschaftlichen Statuses, anhand von Hobbys, anhand meines Berufes, anhand eines bestimmten Bildungsgrades, anhand von Sexualität, bin ich jetzt hetero oder homosexuell, anhand eines bestimmten, und das ist jetzt eher so eine Fragestellung des 21. Jahrhunderts, kann man sagen, anhand von Gender, ne, identifiziere ich mich als männlich oder weiblich beispielsweise. Das sind ja so diese, oder möchte ich, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale in mich reingelesen werden? Möchte ich, dass Menschen mich als respektvoll erachten oder sowas? Ne? Das sind ja alles Fragen, die man sich mal so stellen kann. Und Fragen, die man sich selbst stellt, die aber nicht zwangsläufig von jemand anderem auch in mich reingelesen werden müssen. Weißt du?
Auch nicht können.
Oder auch nicht können, genau, richtig. Und das ist, glaube ich, so. Ich glaube, das ist so eines der größten Themen dieses Romans tatsächlich. Also inwiefern bestimmt die Beschäftigung mit der eigenen Identität die Identität? Und inwiefern setzen wir nicht Menschen, die wir treffen, die wir sehen, mit denen wir im alltäglichen Leben umgehen, auf bestimmte Identitätsmerkmale fest und konstruieren uns eigentlich eine Identität von Menschen?
Ich glaube, man muss ein bisschen auseinanderklamüsern zwischen ich glaube nicht, dass wir, natürlich kenne ich mich, weil ich mich kenne und in mein Leben gelebt habe und mich natürlich mit meinen ganzen Gedanken und Verhaltensmustern und Werte und Moral, Kodizes und so weiter und so. Natürlich bin ich das, ne? So, das weiß ich bei dir in der Form, wie es bei mir weiß, nicht. Wäre ja abgefahren. Übrigens gibt es eine gute Geschichte bei Greg Egan dazu. Ja. Axiomatic. Das kann ich nochmal kurz quer empfehlen.
Darf ich ganz kurz einhaken? Eine Frage. Weil ich würde auch behaupten, dass man sich selbst nicht zu 100%ig kennt tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich in bestimmten Situationen, von denen ich jetzt noch nicht weiß, wie sie auf mich zukommen, reagieren würde.
Ja, ich glaube, dieses Bild dieser Vollständigkeit von wegen, wir kennen uns vollständig und so weiter, das können wir natürlich nicht. Das braucht man nicht. Das brauchen wir nicht. Pass auf, darum geht es auch nicht. Darum, dass wir auf das Bild, was wir nach außen haben, mehr oder weniger nur eine Wirkung, also mehr oder weniger Einfluss haben. So. Aber wir in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Rollen haben. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir auf Arbeit eine andere Rolle haben. Was weiß ich, auf Arbeit bin ich vielleicht ein Vorgesetzter, zu Hause bin ich ein Ehemann, in meinem, in der Pen-and-Paper-Gruppe bin ich ein Dungeon Master und dann bin ich hier Teil eines Podcast-Dos und so weiter.
Und ich spreche mit meinem Chef anders als mit der anderen Belegschaft oder sowas, ne? Also auch tauscht man ja Rollen sozusagen.
Richtig,
ja.
Genau. Und wenn mit jeder Rolle gehen andere sowas wie Sprachmuster einher, eine Sitten, Moral und Werte, Vorstellungen gehen damit einher. Aber die sind ja nicht losgelöst von einem selber. Die sind ja alle trotzdem Teil seiner eigenen Identität. Ja, du bist alles gleichzeitig, ja, und wenn du der miesgelaunte Affe am Band bist, weil im Rewe der Kassierer viel zu lange braucht, dann bist auch du das, ja, und wirst halt so wahrgenommen, so, und das lernt man so kennen, und ich bin, ich weiß nicht, ob das weiterführt, jetzt zu dir nochmal, zu sagen, okay, wann kennt man sich denn vollständig, ja, also das ist so, man ist selber derjenige, der sich am besten kennt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde auch gar nicht behaupten, dass es, ich glaube nicht, dass es möglich ist, sich selbst allumfassend kennenzulernen. Das finde ich aber auch gar nicht die Problematik. Die Problematik, die aber daraus entsteht, ist sowas wie das, was wir hier in dieser Konstellation mitbekommen. Weil ich finde nicht, dass wir genügend Informationen eigentlich bekommen, um sagen zu können, okay, es gibt hier wirklich ein Verhältnis, was auf eine wirkliche Liebesbeziehung hinausläuft zwischen Dicky und Marge, sodass tatsächlich ein Ausschluss von Tom irgendwann stattfinden könnte, weißt du? Für mich ist das zu viel Interpretation von Toms Seite aus, weil er eben die Perspektiven dieser beiden Leute nur eingeschränkt kennt.
Weißt du? Auf jeden Fall im Grunde auch nur vom Fenster aus kennt.
Genau, also er weiß, dass Marge ihn als homosexuell gesagt hat, dass er das sein könnte und sowas.
Ja.
Aber mehr wissen wir von seinem Verhältnis zu Marge schon mal gar nicht so. Ob sie wirklich will, dass er abhaut oder sowas. Ne? Das sind ja alles Gedanken von
Marge
Tom.
Marge sagt Dicky, Dicky sagt Tom und Tom sagt uns.
Ja,
das
genau.
Das ist die Kette.
Und wir können es interpretieren, ob das wirklich so ist.
Ja.
Ob die Kette wirklich so, ob Aussage A wirklich auch so angekommen ist bei uns,
ja,
wie es sein sollte.
Er hat ja auf dem Schiff nach Europa, hat er ja diesen Brief geschrieben. Diesen vermeintlich vordatierten Brief an Herbert Greenleaf, wie er sich da ausgedacht hat, wie die Situation war, die ja extrem gut gepasst hat. Die ist ja extrem gut vorhergesagt worden. Und auch mit dieser Vorhersage der Beziehung zwischen Diggi und Marge und warum Diggi dort bleibt, dass es nicht wegen Marge ist, sondern wegen dem Leben oder was auch immer. Könnte man die Frage stellen, na gut, vielleicht ist es, macht sich Tom so, wie er es vorhergesagt hat? Ja, damit es passt, weil er schon mit dieser Haltung oder mit diesem Vorurteil dahin gekommen ist. Deswegen sucht er sich quasi jetzt die Informationen, die dazu passen. Oder er kennt dieses Muster, so rein mechanisch, weißt du? Er kennt Menschen, er hat die beobachtet, er muss die beobachten, er weiß, was da los ist, ja, so. Und konnte das im Grunde schon gut antizipieren, was dort passiert ist und ist jetzt im Grunde da auch mit dort und bleibt aber dabei. Auf dieser Ebene bleibt er und geht nicht tiefer, weil er nicht tiefer kommt, weil er eben einen Fehler macht. Und das ist dann mein Punkt, den ich gleich noch machen möchte. Und er kann nicht näher ran, er kennt die nicht. Ja, und was die machen, wenn die nicht zusammen sind, weiß, wissen wir ja auch nicht. Dafür sind wir ja einfach zu nah an Tom dran. Ja, wir sind nicht bei Dicky. So.
Wir sind ganz kurz mal, das fand ich auch eine ziemlich schöne Formulierung, wir sind ganz kurz mal bei Tom und Dicky, weil es gibt so Aussagen wie, also aus einer gewissen Distanz zumindest geschrieben, Tom und Dicky hatten Marge eigentlich immer ausgeschlossen bei ihren Planungen. Da wurde wirklich so ein Wir draus schon.
Ja, ja, aber auch nur ganz kurz.
Ja, ja, das, genau. Ja. Ja. Aber ansonsten stimmt, ansonsten sind wir sehr nah bei Tom. Und gerade im Verlaufe der Passage, die wir gelesen haben, rücken wir immer näher an ihn ran. Ne? Wir bekommen von Dicky eigentlich nur noch so ein paar Wortfetzen immer mal wieder. Ne?
Dann. Ja, der wird halt immer grummeliger.
Richtig. Und Interpretation von Tom natürlich, dass er ihn als arrogant irgendwie kennzeichnet und sowas. Es gibt eine Passage, da fragt Dicky Tom, ob es ihm gut geht, weil er irgendwie eine Reaktion auf irgendwas gezeigt hat. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, um was es ging. Und dann dreht sich Dicky um und Tom interpretiert das als, und Dicky drehte sich angewidert um. Weißt du, so als ob das wirklich eine Verabscheuung in irgendeiner Weise ist. Und da musste ich auch dran denken, wie man manchmal Menschen interpretiert, wenn man gerade irgendwie darauf geeicht ist, die nicht zu mögen oder sowas, dass man alles plötzlich als schlecht, ja, oder schlecht gemeint einem selbst gegenüber interpretiert. Ne?
Oder selber unsicher ist, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also da entsteht auch nochmal so eine Ebene, die es verhindert, dass er eigentlich komplett durchdringen kann zu Dicky, ne?
So. Ja, weil es Arbeit ist.
Ja, ja.
Das hat er ja gesagt. Also weil es tut ihm leid, dass er schlechte Arbeit gemacht hat, als er hätte gute Arbeit leisten müssen.
Ja,
das ist es.
Ja.
Also, ich hab jetzt drei Punkte, die im Grunde genau diese Themen irgendwie von verschiedenen Seiten beleuchten. Meine erste ist, die ich schon gefragt habe, warum eigentlich überhaupt dieser Keil zwischen Marge und Dicky? Warum ist es notwendig? Wäre es nicht besser gewesen, jetzt aus der Strategie heraus, um Dickys Wohlwollen zu gewinnen, dass er beide mit reinbringt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das so ein bisschen erklärt damit, dass es tatsächlich so etwas wie eine homosexuelle Begierde bei Tom gibt und dass Marge in dieser Konstellation eine Konkurrentin wäre. Das wäre jetzt die
aber
Frage, weil
so
das korrespondiert ja nicht mit dem Ende.
Ja,
ne?
Ja, ja, klar.
Und aber vielleicht auch ist das dann auch eher, der Mord dann auch eher ein Resultat aus der Enttäuschung, die Tom gegenüber Dicky hat. Ansonsten ist das, ja, ist der Keil, das ist eine gute Frage.
Also,
Hast du eine Idee?
Ja, naja, ich habe vielleicht eine Hypothese, aber mir ging das schon zu schnell damals, als er da angekommen ist, dass er da sofort damit angefangen hat. Also man hätte ja wenigstens mal so irgendwie eine schöne 2, 3, 4 Wochen haben können und hier schön alle und dann, weißt du so, das ging mir irgendwie alles zu schnell. Also aus Toms, nicht zu schnell für das Buch, sondern so aus Toms, der war zu voreilig, habe ich das Gefühl. Meine Hypothese ist, dass der Bruch, den er zwischen Dicky und Marge verursachen möchte, viel zu klein gedacht ist. Denn ich sammle kurz meine Gedanken. Marge und Dicky haben eine Beziehung. Wie die auch immer aussieht. Die sind in Beziehung, ja. Und da ist der ist es nur so gut, wie der Abstand reicht, solange man aber noch in Beziehung ist. Ja, ist wie so ein Gummiband. Das ist völlig in Ordnung, wenn man da so auseinander geht, dann weiß man, man ist trotzdem noch in Verbindung. Aber alles, was darüber hinaus ist, sorgt dafür, dass man nicht mehr in Beziehung ist. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass man wieder in Beziehung kommt. Ja, also, Tom hat dieses Auseinanderdriften zwischen Marge zu weit getrieben. Weil diese Beziehung kann er nicht einfach auflösen. Weißt du, das meine ich mit zu klein gedacht. Da kann ich aber hingehen und sagen, ich bin viel geiler als du, nimm bitte mich. So funktionieren menschliche Beziehungen nicht. Und auch das weiß Tom, fühlt offensichtlich Tom nicht, weil er das nicht hat. Und in dem Moment, in dem er Dicky zu sehr zu sich gezogen hat, weiter weg von Marge, hat der gemerkt, okay, mir fehlt die Beziehung zu Marge, also muss ich das ändern und geh wieder zurück. Geh wieder ins Gegenteil, hol die zum Essen, lad mir die ein, lass die hier, da ist der Kühlschrank und da kann sie ihr Eis machen und so weiter. Und schon ist diese ganze Strategie flöten gegangen.
Halte ich für sinnvoll. Unterstützt auch wieder die These, dass sich das alles oder die Beobachtung, dass sich das alles so nur auf diesem kleinen Gang im Prinzip oder kleinen Gang, aber auf diesem Gang sozusagen abspielt.
Zwischen den Wohnungen.
Genau, weil Tom sich ja immer so ein bisschen an Dicky auch ranhängt und Dickys Bewegungen richten sich auch eher an Marge ran sozusagen. Und er sagt ja dann Tom, ja komm, geh schon mal hoch. Und Tom geht dann halt wieder hoch ins Haus und so, während er sich noch bei Marge befindet und so. Ne? Also finde ich auf jeden Fall, finde ich eine sinnvolle These, ja. Auf jeden Fall. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese potenzielle Beziehung, sollte sie wirklich eine Beziehung werden, also wirklich im Sinne von Liebesbeziehung über dieses diffuse, vielleicht haben die eine Affäre oder sowas hinaus, dass das dann natürlich auch resultieren könnte in einem gemeinsamen Leben, einem Zusammenziehen irgendwann potenziell, was dann wiederum Tom dieses schöne, süße Leben, was er jetzt hat, irgendwann kaputt machen könnte. Ne? Weil er geht ja davon aus, oder hat ja die Hoffnung, dass Dicky sich an seine Anwesenheit so sehr gewöhnt, dass es völlig normal ist, dass sie immer weiter zusammenleben. Ne?
Ja, genau. Ja. Im Grunde ist von einem auf den anderen Moment Tom zum fünften Rad am Wagen geworden. Hm. Er war erst der geile WG-Kumpel und wir machen jetzt hier Urlaub und so weiter. Und dann ist das gekippt und sofort war er der Störenfried. So von einem, also gefühlt von einer Zeile zur nächsten hier.
Ist auch was jeder von uns kennt irgendwie, ne? Man hat irgendwie einen Kumpel, ist mit dem zusammen und dann ist er auf einmal nicht mehr Single und plötzlich ist man so, ne, muss man die Beziehung so ein bisschen neu ordnen, weil
absolut,
man, ne?
Ja, das ist, ja, genau,
das,
ne? Richtig.
Das ist ja auch vielleicht genau, die Konstellation richtig. So ein bisschen,
genau,
ne?
Und das, wenn man gut in Beziehung ist, geht das ja. Dann kann man sich neu sortieren. Aber Tom ist in keiner Beziehung mit Dicky. Das ist im Grunde ein Abhängigkeitsverhältnis. Also, Tom ist abhängig von Dicky
in dem
Fall. Ja. Was ist denn, das ist meine nächste Frage, kann ich die stellen? Gut. Was ist denn Marges Perspektive? Die haben wir ja gar nicht. In keinster Weise haben wir die. Wir haben, du hast gerade gesagt, wir haben höchstens mal so ein kurzes Wir, was bedeutet Tom und Dicky. Aber was Marge so die ganze Zeit macht, die schwebt ja da so rum. Marge, das, dieses Wort Marge, ja, das kommt im Buch sehr häufig vor. Aber immer nur dann, wenn Tom darüber redet, dass Marge nicht an irgendwas teilnehmen soll. Aber Marge selber nimmt ja nicht teil hier. Ja, ich glaube, wenn ich mir das jetzt überlege, in diesem Kapitel 10, 11, 12 hat sie gar nicht mitgespielt. Kann das sein?
Nee, ich glaube, sie wurde nur mal erwähnt, mehrmals.
Dass sie halt,
ja, genau, ohne Ende.
Also
ja,
sie hat keine Screentime.
Ja, genau.
Sie wird erwähnt, dass sie da häufiger.
Ein Kuss mit ihr ist zu sehen, offensichtlich. Aber
ach,
mehr
das
nicht,
war ja noch aus der Ferne. Ja,
stimmt,
genau.
Ja.
Und meine Frage ist jetzt, wenn wir jetzt uns mal in Marges Perspektive reinversetzen. Von, sagen wir, Beginn des Buches bis jetzt so. Wie nimmt Marge das Ganze wahr?
Das ist halt wieder die Frage, weil wir in Marge nicht reingucken können. Oder
ja, das
nicht
machen
mitbekommen.
Wir jetzt mal.
Und deswegen müssen wir interpretieren. Ja. Und man könnte, es gibt die Möglichkeit, dass sie irgendwie tatsächlich in Dicky verliebt ist und das irgendwie erduldet und ihn nicht von sich fortstoßen möchte, obwohl er die ganze Zeit mit Tom in irgendwelche Bars geht und so weiter und so fort und die ganze Zeit er nicht bei ihr ist, bis auf so ein paar Momente mal. Ne? Die andere Interpretation wäre, dass Dicky tatsächlich in sie verliebt ist und es ihr vielleicht gar nicht so ernst ist, Und dass eher so ein Bild ist, was bei uns jetzt gerade entsteht durch die Erzählung von Dicky und die Interpretation von Tom, dass sie vielleicht gar nicht so sehr, dass sie wirklich vielleicht eher in ihre Bücher vertieft ist und Dicky halt eher so jemand ist, der bei dem sie ihre ihr Essen und ihre Getränke einlagern kann im Kühlschrank jetzt, ne? Vielleicht ist das ja auch nur so ein nützlicher. Ja, genau. Aber vielleicht ist das auch eher so ein nützlicher, zu dem kann man mal hingehen, da gibt's kostenlose gute Drinks und sowas, ne? Und dann gibt's ab und zu Koitus und vielleicht gibt's, ist bei ihr auch gar nicht mehr. Das wissen wir nicht. Vielleicht ist sie ja auch so ein bisschen das, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob sie romantische Gefühle für Dicky hat, da bin ich mir nicht sicher, obwohl er das ja behauptet, ne?
Er sagt das ja. Aber das kann man ja auch manchmal sagen, um sich selbst ein bisschen im Selbstwert zu erhöhen, ne?
Ja, genau, richtig, ja. Also zum einen, um sich selbst vor sich selbst im Selbstwert zu erhöhen und zum anderen vor Tom irgendwie, ne? Vielleicht sagt er das auch Tom gegenüber einfach, um so diese homosexuelle Begierde, die er bei ihm vermutet, abzuwehren irgendwie, ne? So im Sinne, ja, ich schlafe ab und zu da mit ihr, die ist in mich verliebt, ich bin nicht so richtig, ne?
Aber das macht man so, sagt er ja dann auch, ne? Also man kümmert sich ja dann trotzdem um, die ist zwar in mich verliebt, mich nicht, aber sie, aber trotzdem
ja, genau.
Sind wir Freunde irgendwie so. Ja. Also das weiß man noch nicht so richtig, aber aus ihrer Perspektive ist sie ja dann plötzlich das fünfte Rad am Wagen.
Ja.
Weißt du, die hat ja irgendwie offensichtlich haben die sowas wie ein gutes Gleichgewicht, ja, in dem, wie sie so ihre Zeit verbringen, also Dicky und Marge, bevor Tom kommt, liegen am Strand und so und irgendwie kommen die zusammen und vielleicht ist aber auch Dicky eine gute Projektionsfläche für ihre, ich nenne es jetzt mal Intellektualität, weil er ist ja, also man kann sie, sie kann sich ja bei ihm intellektuell erhöht fühlen, weil sie ja diejenige ist, die Schriftstellerin ist und die Bücher liest und die scheinbar irgendwie bewanderter ist und Dicky ist vielleicht davon beeinflusst und hat deswegen angefangen damit.
Ihre Bücher zu lesen, ne?
Na, das später auch, das aber später einfach auch. Zu malen oder sich mit Kunst zu beschäftigen.
Ja, ja, genau. So. Aber ich meine, das ist ja auch nochmal so ein Hinweis vielleicht darauf, dass er in sie verliebt sein könnte, ne? Also, dass er auf einmal anfängt, ihre Bücher zu lesen im Sinne von, ja, ich lese das mal und wenn ich sie das nächste Mal treffe, dann kann ich ihr ein bisschen was dazu erzählen, ne?
Ja, und es ist ja auch möglich, dass dieser vermeintliche Keil, den da Tom reingeschoben hat, dazu geführt hat, dass Dicky gemerkt hat, oh, ich liebe die ja trotzdem. Mhm. Ich liebe die ja.
Ja, ja, ja.
Absolut. Es ist jetzt nicht, ja. Die ist jetzt weg und die ist jetzt nicht mehr da und die ist mir jetzt böse. Mhm. Weißt du? Und die macht mir jetzt Vorwürfe, das will ich ja alles gar nicht.
Ja. Da schließe ich lieber Tom aus, sodass ich mit ihr dann sofort in den Skiurlaub fahren
sofort.
Kann.
Sofort.
Ja.
Ich trete in den Hintern und setze ihn vor die Tür.
Ja.
Gar
ja.
keine Frage. Ja. Ich lese noch deine Bücher und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Also, das ist so irgendwie, also irgendwas haben die dort. Das ist vielleicht nicht das, was man als klassische, wir sind jetzt zusammenziehen, gemeinsam ein, hab meine Zahnbürste bei dir stehen, Beziehung. Wir wissen aber auch, dass sie vorher noch eine andere Beziehung hatte mit irgendeinem Emanuel, was weiß ich, den sie da irgendwie vergöttert hatte.
Ja.
Aber ist man ja auch nicht, war das zu Zeiten vor Dicky oder war das währenddessen und er hat das so mitgemacht und er hat ihr geholfen, da irgendwie durchzukommen. Also irgendwie, es gibt ja, die Beziehungen sind ja nie schwarz-weiß, da gibt's ja mehrere Schattierungsebenen. Ja, beantwortet das jetzt meine Frage, wie ist meine Perspektive?
Ich glaube, wir müssen bei Marge einfach noch ein bisschen warten, was jetzt passiert, wenn Dicky, ist ja im Prinzip jetzt Dicky, wenn Tom zurückkehrt nach Mangibello, falls er sie trifft.
Okay, na gut, das machen wir gleich nochmal. Und dann war ja im Grunde die Todesszene. Also die Todesszene sind ja aufs Boot gegangen und er hat ihn irgendwie dazu gekriegt, seine Klamotten auszuziehen, weil er gesagt hat, wollen wir nicht schwimmen. Und was ich total vergessen hatte, war ja, dass Tom, als die mit diesem kleinen Ruderboot auf dem Meer waren, ja eigentlich total, also erstmal nicht schwimmen kann und zweitens totale Panik vor dem Wasser hat. Das haben wir nur einmal gehört, das war kurz bevor er mit dem Kreuzfahrtschiff von Amerika nach Europa gefahren ist.
Und es gab beim ersten Treffen mit Dicky und Marge nochmal so einen Moment, da sind die beiden Strand, ins Wasser und er wollte nicht zu tief rein.
Ja gut, okay. Ja. Aber ich hab das vollkommen ausgeblendet.
Ja, hatte ich auch vergessen tatsächlich.
Das war für mich kein Spannungsmoment, hat nicht funktioniert, bis er dann selber mit ins Wasser gefallen ist. Also er hat da irgendwie umständlichst Also da hat sie ja wirklich den Zeitraffer mal angehalten und ist mal in die Situation gegangen. Also man muss sich vorstellen, wir sind über, keine Ahnung, über halbe Seiten, ja, passieren, sind das, was ich, Zeiträume von Tage und Wochen, ja. Und plötzlich sind wir in der Situation und er hackt da mit dem Ruder auf Dicky ein. Erst einmal und er fragt sich völlig verwundert, was ist jetzt hier gerade Phase? Und dann hackt er einfach weiter und weiter wie mit einer Axt auf den Hals da ein, bis der irgendwie eine Platzwunde am Kopf hat, und einfach dann leblos da rumsteht. Was für ein Gewaltakt. Ja, also mit welcher, ich stelle mir den so vor, wie so, ja, das ist so, da gibt es diese Szene, ich kenne es nur aus den Comics, da gibt es diese Szene bei The Walking Dead, wo der
Negan mit dem Baseballschläger,
mit Lucille seinen Baseballschläger da auf dem einen Hauptcharakter einhackt. So. Und das kam so unverhofft und so schnell und so brutal und so erstaunlich. Also diese Verbindung habe ich da irgendwie gehabt, ja, dass der da einfach mit aller Kraft mit diesem Ruder auf Dickies Kopf eingeschlagen hat. Mhm. Also ja, vorher ging es um, was trinken wir heute, wo essen wir heute, fahren wir nach Sanremo oder wohin? Und dann geht's zack, 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 zack.
Ja, das wollte ich auch noch mal kurz sagen. Ich wollte noch mal kurz, zumindest ganz kurz, darauf hinleiten, wie es zu diesem Mord überhaupt gekommen ist. Und das war ja, das kommt ja wirklich von einem Moment auf den anderen, ne? Also es gibt diesen Gedanken, er hat schon öfter mal damit gespielt, mit dem Gedanken gespielt, Dicky umzubringen, das sagt er an einer Stelle. Und das sagt er, nachdem er so ein bisschen sauer auf ihn war, weil er ja
im Zug. Ist das, was ich vorhin vorgelesen habe?
Ja, genau, richtig. Ja. Genau, richtig, ja.
Und das ist aber auch das erste Mal, dass wir davon hören. Dass er schon mehrfach mit dem Gedanken gespielt hat, Dicky zu töten.
Ja, genau, ja. Aber er hatte ja zumindest auch schon die Gedanken, March mal umzubringen und so. Das heißt, wir wussten schon, okay, da steckt irgendwie sowas drin, ne?
Ja,
so.
Ja.
Aber absolut, ja. Wir kriegen das zum ersten Mal mit. Und dann kommt auf einmal dieser Gedanke, ich könnte ja Dicky Greenleaf werden. Und dann auf einmal geht's zack, zack. Und er denkt nur noch drüber nach, wie er ihn umbringt. Und ich finde das auch ziemlich interessant, wenn wir wieder über die Räume und über die Beschreibungen hier reden. Denn das ist für ihn jetzt so ein bisschen der Weg ins Paradies eigentlich. Denn auf einmal bekommen wir wieder Beschreibungen von Sanremo. Wir bekommen wieder den Strand skizziert. Wir bekommen erzählt, dass dort Blumen ist, dass dort Balkone sind, dass dort so kleine Lädchen sind. Wir bekommen wieder diese romantische italienische Stimmung von Beginn skizziert eigentlich, ne? Und nicht mehr nur diesen Weg zwischen Montebello und dem Haus da oben, ne? Ja. Auf einmal bekommt diese Welt wieder Leben, sage ich mal, ne?
Ja.
Und das fand ich ganz interessant. Und ich musste tatsächlich bei der Diskussion oder bei den Überlegungen, wie er jetzt Dicky umbringt, ich musste an Serotonin denken. Und zwar an diesen Moment, bevor Florent-Claude Labrouste, wir erinnern uns alle an ihn, die Überlegung anstellt, den Sohn seiner ehemaligen Geliebten umzubringen mit einem Scharfschützengewehr.
Ja.
Und da ging das genauso. Also dieser Gedanke, dass er ihn umbringt, kommt nicht so schnell, aber es geht im Prinzip, da ist keine Reue zu spüren, weißt du? Es geht einfach nur, okay, wie mache ich das und wie geht's danach weiter eventuell? Es geht nur noch auf diesen Punkt, steuert das Ganze nur noch zu, ohne dass es da einen Moment gibt von, halt, stopp, wenn wir nicht nochmal drüber nachdenken, ob wir das überhaupt machen.
Als hätte, ist der lange Weg, geht zur Erlaubnis und wenn die da ist, wenn man sich selber die Erlaubnis dafür gegeben hat, dann kommt der Rest von ganz alleine.
Ja, genau.
Ja? Und dann ist das Ziel da, dann ist erstmal dieser Zensor weg. Ja, ich dachte, das darf man doch nicht. Jetzt können wir das. Stell dir mal vor, wir können das einfach tun. Und dann können wir mal richtig frei überlegen hier, was hier, wie wir jetzt das Leben gestalten wollen.
Absolut, ja, genau, so sieht's aus. Und ich musste dann auch lustigerweise, wenn es um diesen Überlebenskampf auf dem Meer geht, ich kam irgendwie nicht drum hin, auch dort an den alten Mann und das Meer zu denken, tatsächlich. Als es in diese Szene geht, wie er wieder auf das Boot zurückkommt, weil du hast ja schon genau gesagt, das sind auf einmal diese kleinteiligen Beschreibungen, wie er dann wieder hochkommt auf das Boot und wie er sozusagen dem Ertrinken
entrinnt. Das wollte ich, ja genau. Und im Grunde müht er sich ja ewig damit ab,
richtig.
So diesen Dicky da ins Wasser loszuwerden.
Ja.
Und zwar fängt er da irgendwie an mit der hat ein Seil, was da irgendwo festgeknotet ist, was aber schon total wasserverzogen ist. Und er ist da irgendwie mit diesem Feuerzeug, das zu lösen. Also es dauert ewig. Was macht der denn jetzt nur einfach? Mhm. Ja? Also ja. das war alles so schnell und es hatte so eine Geschwindigkeit und dann nicht und dann hat er das erst das eine Bein rüber über das Board und dann das nächste und dann und festbinden und so weiter und dann rutscht das rüber und Tom fällt mit rüber.
Ja.
Das kennt das so halb und er fällt mit so ins Wasser rein.
Ganz genau, richtig.
Und kann natürlich nicht schwimmen.
Genau, richtig.
Und das so Ding, und der Motor geht los.
Ja, richtig. Und das Boot dreht sich im Kreis und er muss da irgendwie hochkommen wieder, ne? So war das ja.
Ich habe die Szene nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Ich habe das so verstanden, dass sich das Boot so langsam im Kreis dreht.
Das habe ich verstanden. Ich weiß nicht, warum die Szene drin ist.
Ach so.
Warum? Also.
Das habe ich mich auch. Also ich
die Szene ist ja, der Motor geht alleine los, das Ding fährt im Wasser rum und brettert ihm manchmal vom Kopf und er versucht das zu kriegen, kriegt's nicht, und irgendwann kommt er da ran und dann ist er drinnen.
Ja.
Und das war's.
Ja.
Und daraus resultiert nichts.
Nee, es ist deswegen, irgendwie einfach so ein Todeskampf. Ich bin jetzt, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, inwiefern das Ding oder diese Szene in Bezug zum alten Mann und das Meer steht, ist ein bisschen schwierig, weil die so um die gleiche Zeit erschienen sind ungefähr. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was zuerst. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass es als direkte Referenz gilt sozusagen. Ich fand aber diese Beziehung trotzdem interessant, weil es ja beim alten Mann und das Meer zum einen da um diesen Kampf um das eigene Leben auf dem Meer geht, ob er wieder lebend zurückkehren wird an Land mit dem Marlin auch, den er fangen will. Und zum einen und zum anderen ist es ja so, dass das Fangen des Marlin quasi eine neue Identität für ihn bedeuten würde, ne? Als jemand, ein Fischer, der wieder angesehen wird nach einer so langen Zeit voller Dürre und so weiter. Und genauso ist es ja für Tom hier ein Kampf, nicht nur ums eigene Leben, sondern auch ein Kampf darum, ob er seine neue Identität als Dicky Greenleaf sozusagen annehmen kann.
Wow.
Ich weiß, ja.
Aber
ich fand das witzig, dass wir jetzt relativ nah in Folge zwei Geschichten mit so einem Todeskampf auf Meer hatten. Und irgendwie passte das so für mich. Ich fand das ganz witzig.
Okay, ja. Okay, nehme ich so an, ist ganz, ein ganz netter Vergleich. Vielleicht, war das nicht der alte Mann, ist mit 52? Nee.
Das war so um die Zeit auch, also so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall.
Das wird
mir jetzt gar nicht so sicher.
Es spielt auch keine Rolle.
Das könnt ihr uns in die Kommentare sagen.
Ja, genau. Oder hört einfach nochmal in unsere Folge Der alte Mann, das Meer.
Richtig.
Ich finde es ja gut, oder Szenen sind ja irgendwie dafür da, um etwas weiterzuführen und oder etwas Neues reinzugeben für die Geschichte. Ja. Die Geschichte jetzt selber wäre genau die gleiche, wenn wir diese Todeskampfszene im Wasser, also Tom fliegt raus, muss wieder ins Boot rein, wenn wir die rausnehmen würden. Es gibt nichts zur Geschichte, nimmt aber auch nichts weg.
Ja. Es könnte natürlich sein, dass das nochmal so eine schöne Erinnerung an die Wasserangst oder Angst vorm Ertrinken von Tom ist, im Hinsicht dessen, dass das vielleicht in Bälde nochmal eine Rolle spielt irgendwie, ne?
Das wäre eine Möglichkeit. Ich hoffe sehr, naja, also für die Szene halt auch, weil sonst, also, oder es wäre sowas gewesen wie, oh ja, jetzt ist er im Wasser und er verliert die Habseligkeiten, die er sich da von Dicky geschnappt hat oder irgend so ein Kram, so, hat er halt nicht mehr. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Das ist eine gute Möglichkeit. Weil am Anfang haben wir die Angst nur beschrieben, aber da war er noch schön mit beiden Beinen auf dem Kreuzfahrtschiff. Und jetzt ist er es eben nicht mehr. Und jetzt hat er es beinahe nicht geschafft.
Ist natürlich auch generell, dass er sich diese Art und Weise des Mordes aussucht, ein schönes Bild dafür, wie sehr er Dicky zum einen hasst und wie sehr er auch gewillt ist, dessen Identität anzunehmen. Ne? Dass er sich für diesen Mord sogar aufs Wasser heraustraut, anstatt das auf irgendeine andere Art und Weise an Land zu machen. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt irgendwie.
Ja, war das seine, ja, genau. Das ist das, was wir rauslesen. Ne? Was war denn seine Argumentation? Weißt du das noch?
Das habe ich nicht mehr im Kopf. Nein. Das tut mir jetzt leid. Aber das können wir auch zur Not.
Eigentlich wollte er den erst von den Klippen stoßen. Genau.
Das wäre eine Möglichkeit
gewesen. Das war am Anfang, aber hat er so ein bisschen die Schiss gehabt, dass Dicky sich an dem festhält und dann zieht er den mit runter und
Wäre
ja richtig doof gewesen.
Aber das ist auch interessant, dass das gar nicht verhandelt wird, ob er aufs Meer hinausfährt, ne? Sondern das ist quasi die Möglichkeit, glaube ich, und dann macht er das halt.
Sofort. Also das war mein letzter Satz, den ich vorhin vorgelesen habe. Er begann sich das wie zu überlegen. Der nächste Satz ist im Wasser.
Ja.
Also es ist schon klar, dass das irgendwie passiert. Ja. Und ich ursprünglich hatte er ja geplant gehabt, Dicky da einfach irgendwie tot zu prügeln, im Wasser verschwinden zu lassen und mit dem Boot alleine wieder hinzufahren. Sagen, ja, mein Kumpel ist halt ausgestiegen, ist das Boot. Ciao. Da aber jetzt überall Blutspritzer waren, konnte er das nicht mehr machen. Also hat er das Ding mit Steinen vollgeladen und im Wasser versenkt. So.
Prognosen? Oder hast du noch was?
Ich habe nichts mehr. Los geht's. Wie geht's weiter? Also die eine hatten wir ja schon. Es kann nochmal kommen, dass das Wasser nochmal vorkommt. Das wäre gut. Das Triptychon.
Ja.
Also einmal kommt noch.
Ja, das glaube ich auch, dass Wasser nochmal eine Rolle spielt. Es ist tatsächlich relativ schwierig, weil es ist eher so ein Spannungsmoment jetzt. Was passiert, wenn Tom auf Marge trifft, ist jetzt so ein bisschen die naheliegende Frage, finde ich irgendwie. Wie erklärt er das Verschwinden von Dickie und balanciert das gleichzeitig damit, dass er ja eigentlich Dickie werden möchte und sein Leben einnehmen möchte, ne?
Jetzt können wir überlegen, in welche Richtung geht die Geschichte? Ja, also wird das jetzt so ein Ding wie, er lebt eine Lüge in der Liebe zu Marge, die er dann neu entfacht, ja? Weil er kommt da hin und sagt, ja, weiß ich nicht, ist jetzt weg, hat keine Lust mehr gehabt, aber lass uns doch hier zusammen irgendeine schöne Zeit haben und dann ist es erst doof und du magst ihn nicht, dann merkt sie, er ist doch ein guter Mensch und dann kommt sie doch wieder zusammen, aber alles baut auf der Lüge des Mordes und des Nicht-Selbstseins auf und so weiter, also das ist jetzt so diese Richtung, dann könnte natürlich die andere sein, was macht er jetzt damit, vielleicht ist er auf der Flucht dann irgendwie und muss jetzt los oder geht dann gar nicht mehr hin oder biegt dann irgendwo ab und weiß trotzdem nicht, wohin soll und geht nicht zurück nach Montebello, sondern irgendwo anders hin. Das heißt, vielleicht sehen wir Marge einfach nie wieder, wie mit den anderen Leuten aus New York, die wir nicht wiedersehen werden, glaube ich. Oder es kommt nochmal irgendein genialer Kommissar mit dazu, der dem irgendwie auf der Spur ist. Ja, und dann kommt es zu diesem Catch Me If You Can mäßigen Schlagabtausch, weißt du? Beide in ihrer Welt total genial, und suchen sich und finden sich oder irgend sowas. Und es könnte ja sowas werden. Ich meine, es gibt ja noch mehr Bücher, das wissen wir ja mittlerweile, dass dieser Kommissar vielleicht immer mal wieder, was weiß ich. So drei verschiedene Richtungen, glaube ich, haben wir irgendwie da.
Tut mich schwer mit einer Prognose. Ich weiß es nicht. Ich weiß ab jetzt gar nichts mehr. Ich könnte mir aber dann natürlich vorstellen, dass das zwangsläufig vielleicht auch nicht Toms letzter Mord war.
Dem Buch oder grundsätzlich?
In dem Buch. In anderen Büchern weiß ich es nicht. Aber ich glaube, in dem Buch könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß nicht, ob Marge nochmal so ein prominentes Opfer irgendwann werden könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, also nicht im Sinne eines Mordes, aber jetzt mal noch eine kleine andere These, dass diese Geliebte, ist ja keine Geliebte, aber so diese Freundin in Anführungsstrichen, die er noch in New York hatte, nach wie vor immer noch irgendwie eine Rolle spielen könnte, dann später.
Ja.
Die nachreist oder sowas. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mr. Greenleaf, dass wir den in Italien mal sehen.
Das wäre auch möglich, zumal er sich als Dickie ausgeben möchte und also nicht Herbert, sondern Tom. Hm. Und er für ihn, dass er total einfach ist. Also Herbert Greenleaf ist ja gar kein Problem. Hm. Du weißt, ich wette, der macht noch ein paar Fotos, so von der Weite irgendwie, ja, so, dass man gar nicht so richtig erkennt, ist das jetzt Tom oder ist das jetzt Dickie? Der zieht das Zeug an, ja, vielleicht malt er noch ein paar bessere Bilder.
Ja.
Und schickt dir ein paar Fotos und dann kommt das Geld oder lockt ihn so ein bisschen, ja, pass auf, nächstes Jahr komme ich.
Ja.
Ja, nächstes Jahr komme ich und dann mache ich mit und verändert sich vielleicht so sehr, dass er vielleicht doch einfach der Sohn dann wird.
Mhm.
Weil wer weiß, ob Herbert Greenleaf nicht mittlerweile schon nicht mehr weiß, wie Dickie eigentlich aussieht, außer Fotos.
Oder er weiß es eigentlich, will aber glauben, dass das sein Sohn ist, damit er wieder einen Sohn hat. Ich musste da gerade so ein bisschen...
Ah ja, das könnte ja auch sein.
Ich musste gerade so ein bisschen dran denken an einen sehr guten Film, der vor ein paar Jahren rauskam, Titan von Julia Tocono. Hast du den gesehen?
Titanic kenne ich.
Nee, Titan tatsächlich. Da geht es darum, dass der Sohn eines Mannes vermisst wird und es gibt eine Frau, die sich so ein bisschen aus ihrem alten Lebensumfeld entfernt hat, weil sie irgendwie von Schlägern verfolgt wird, weil sie in so einem sehr dunklen Milieu ist und sie zerdrischt sich selbst das Gesicht und rasiert sich den Kopf, sodass sie aussieht wie ein Junge und es ist offensichtlich nicht seinen Sohn oder der Sohn des Mannes, der seinen vermissten Sohn halt sucht. Aber dieser Mann nimmt dann diese Frau so an, als sei es sein Sohn. Und die versuchen dann miteinander zu leben dann irgendwie.
Aber das wissen die beide dann, ja?
Na, es ist die ganze Zeit eigentlich in der Schwebe, ob also sie weiß es auf jeden Fall, dass sie nicht ein Junge ist und dass sie nicht sein Sohn ist.
Ja.
Bei ihm ist es so ein bisschen diffus, ob er es nicht weiß, ob er es vielleicht doch weiß, aber dann trotzdem so dieses Bedürfnis, wieder einen Sohn zu haben, so groß ist, dass er es annimmt für sich.
Ja.
Weißt du? Und das ist so ein bisschen so ein Schwebezustand, in dem der Film dann die ganze Zeit sich bewegt. Sehr empfehlenswert, guckt euch den mal an, Titan von Giulio de Cuno. Keine Werbung, Hashtag. Ne? So. Aber das ist auch so was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht zu so einer Situation kommt, in der Herbert Greenleaf einfach froh ist, dass wieder ein Sohn da ist. Und wenn er da diesen Menschen da vor sich sieht, der sagt, ich bin Dickie Greenleaf, dann sagt er vielleicht auch, ja, dann bist du halt Dickie Greenleaf.
Okay.
Dann bist du halt mein Sohn, ja. Wer weiß.
Dann bin ich jetzt dein Vater.
Richtig, ja.
Okay.
Vielleicht so. Genau.
Ich würde ja gerne, was Marge noch ist, das ist mir zu... Das ist mir zu sehr am Seitenrand irgendwie.
Genau deswegen ist es auch so schwer, eine Prognose über sie anzustellen.
Ja, ja. Na gut, dann lassen wir das einfach.
Dann lassen wir es uns, lassen uns überraschen.
Gut, dann lesen wir im besten Fall gleich weiter. Mhm. Und ihr auch. Und was lesen wir bis zum nächsten Mal?
Kapitel 13 bis 15. In unserer Version im Diogenes Verlag sind das die Seiten 155 bis 204.
Alles klar. Damit sind wir fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis später.
Ciao, macht's gut.